Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die Halbfinals bei den US Open stehen fest, was Herren und Frauen angeht. Wir wissen auch schon, wer die Finalistinnen im Frauendoppel sind. Es gibt eine ganze Menge zu besprechen. Wir wollen über alle Viertelfinals hier im Einzel sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir haben tatsächlich einige sehr voraussehbare Viertelfinals erlebt und zwischendurch habe ich gedacht, es bestätigt wieder die These, dass das Viertelfinale die langweiligste Runde eines jeden Grand Slams ist.
Neben der häufig, glaube ich, dritten Runde, weil wir in der ersten und zweiten Runde dann so viele Überraschungen erleben, dann haben wir häufig so ein bisschen Mauernwind, der durch die dritte Runde weht. Aber die Viertelfinals, gefühlt seit 2 bis 3 Jahren, gerade bei den Herren, sind irgendwie auch, ja, Matches, in denen nicht so viel passiert. Es gab jetzt hier das ein oder andere unterhaltsame Match, aber es wird natürlich nichts wirklich als legendär in Erinnerung bleiben, außer vielleicht für Taylor Fritz, der dann noch länger dran zurückdenken wird.
Der wird noch länger dran zurückdenken. Wir werden gleich über die Herren sprechen, wollen allerdings erstmal die Frauenviertelfinals aufarbeiten, weil da gab es nämlich einige wirklich interessante Matches. Arina Sabalenka, die müssen wir uns nicht kümmern, die hat per Walkover das Halbfinale erreicht. Marketa Mandrushova, es gab Szenen aus ihrem Training, wo sie nach einem Vorhandball so ein bisschen zusammengesackt ist und ich habe erst gedacht, es wäre der Arm, der ihr Probleme macht. Nein, es war das Knie, was ihr Probleme macht. Und Marketa Mandrushova, ähnlich wie Karolina Muchova, leider sehr verletzungsanfällig und es gab dann bittere Tränen, weil sie dieses Match nicht antritt oder nicht zu diesem Match antreten konnte. Sabalenka im Halbfinale für Vondrushova ist es einfach bitter. Sie hat so gut gespielt hier.
Ja, und zwar realistisch, dass sie Sabalenka vielleicht nicht besiegen kann, aber dass sie ihr ganz schön was von ihr gefordert hätte. Wir denken an die Partie in Berlin, da war Sabalenka jetzt nicht in Topform, aber auch nicht so weit davon entfernt und hat ihr Vondrushova das Leben so schwer gemacht. Das hat sie schon ein paar Mal in der Vergangenheit geschafft. Frage mal, wie wäre sie jetzt mit der Night Session umgegangen? Wie wäre sie damit umgegangen, dass Sabalenka dann höchstwahrscheinlich wirklich durchgezogen hätte in engen Momenten? Aber spielerisch hätte ich sie ihr zugetraut und so kam es dann gar nicht dazu.
Ja, also Arina Sabalenka steht im Halbfinale kampflos und sie wird allerdings nicht auf eine Spielerin treffen, die jetzt in irgendeiner Weise körperlich beeinträchtigt ist, weil sie unglaublich viele Matches oder unglaublich lange Matches bestreiten musste. Sie trifft auf Jessica Pegula. Die hat gegen Barbora Krejčíková mit 6:3 und 6:3 gewonnen. Und Pegula ist hier nicht mit guter Form angereist. Ich habe es dann auch schon mal gesagt. Sie hat im Interview nach der dritten Runde gegen Viktoria Azarenka dann noch gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass ich hier überhaupt in die zweite Woche komme. Aber sie hat eine unglaublich geduldige Art und Weise in diesen 2 Wochen gehabt und sie hat Barbora Krejčíková nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Die hatte überhaupt keine Möglichkeiten, mit ihrem Spiel durchzukommen.
Und hatte einen schlechten Tag beim Aufschlag, muss man sagen. Also nur 42% Aufschläge reinbekommen ist für Krejčíková zu wenig. Dafür kann der zu stark sein. Also Krejčíková, die natürlich schon so ein bisschen von ihrem Oldschool-Spiel lebt, wo sie die Bälle gut verteilt, wo sie in der Lage ist, den Court sich zu öffnen, braucht in den Top-Matches schon gute Aufschlagstage, um dann wirklich die Spitze zu gefährden. Und der Aufschlag war nicht da, aber, und das muss man sagen, hat Pegula hier in fast jedem Match geschafft, hat einen schnellen Start hingelegt und zwar in beiden Sätzen und hat es dann solide runtergespielt. Das war wirklich so eine 2-3-0-Führung und danach Bälle tief gehalten, wenig angeboten, selber gut aufgeschlagen und das hat dann gegen eine auch ein bisschen erschöpfte Krejčíková gereicht und trotzdem ist das wahrscheinlich das bisher souveränste Grand Slam Turnier, was Pegula in ihrer Karriere spielt.
Also ich kann mich an kein souveräneres erinnern, weil vor allen Dingen sie hat einen einzigen wirklichen knappen Satz gehabt und das war gegen Viktoria Azarenka, als die zwischendurch im zweiten Satz nochmal so ein bisschen Vintage Azarenka gespielt hat. Ansonsten ist sie hier durchgecruised und hatte überhaupt keine Probleme. Und dass sie hier Barbora Krejčíková so den Zahn zieht, damit habe ich nicht gerechnet, aber es war eine, also wir müssen sagen, es ist nicht unbedingt das Spiel, was die Sterne vom Himmel holt, was Jessica Pegula macht, aber sie hat eine derartige Fähigkeit, ihre Spielerinnen auf dem falschen Fuß zu erwischen, beziehungsweise ihre Spielerinnen deren Stärken zu berauben, dass das einfach auch beeindruckend ist.
Ja, sie macht ja auch viel mit dem Tempo der Gegnerinnen. Sie nutzt das Spiel der Gegnerinnen. Krejcikova war jetzt gegen andere in der Lage, eben wirklich so diese klassische Variabilität auszupacken. Und die heißt bei ihr dann halt wirklich viel mit Spin zu arbeiten, mit Slice zu arbeiten, den Court mal breit, mal lang zu machen. Und Pegula steht halt da und bringt das alles zurück. Und Krejcikova hat das in Etappen zeigen können, aber halt nicht durchgehend. Sie kann jetzt nicht eine Pegula einfach locker über den Court bewegen. Und auch Pegula kann schlechte Tage haben, haben wir in diesem Jahr jetzt gerade bei den Grand Slams gesehen. Aber wenn sie noch an der Topform dran ist, dann zeigt sie halt auch, warum sie in den Top 5 drin gewesen ist.
Ja, also Jessica Pegula trifft auf Aryna Sabalenka. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du wirst Jessica Pegula ins Finale tippen. Warum?
Weil ich einfach glaube, dass Sabalenka hier so ein bisschen die Spielhärte fehlt. Die hat 4 Partien gehabt in Cincinnati, die nicht super herausfordernd waren und dann auch eine relativ klare Niederlage dabei gehabt. Die hat hier auch nur 4 Matches gehabt, hat jetzt seit 4 Tagen nicht gespielt. Und ich glaube, Pegula kommt hier rein mit einer Form und mit einer klaren Idee auch. Also sie hat meiner Meinung nach das Spiel, sie hat ja auch schon 2 Siege auf Hartplätzen geschafft gegen Sabalenka, sie hat das Spiel, um die Power zwar nicht zu entzaubern, aber um die Power gegen Sabalenka zu nutzen. Und ich bin nicht überzeugt, dass Sabalenka in der Form des ersten halben Jahres ist. Und natürlich kann es sein, dass Sabalenka hier einfach Pegula vom Court serviert. Ich glaube allerdings wirklich, dass Pegula die Chance hat, das zu nutzen, dass Sabalenka diesmal zum Beispiel im Vergleich zum Vorher nicht so wirklich diese Matchhärte hat und dass Pegula sie fast auskontern kann, nicht nur im Spiel, sondern auch mental. Und ich wäre jetzt mal total gespannt, was passiert, wenn Pegula hier wieder mit schnellen Starts reingeht. Was passiert, wenn sie hier auch jeweils 3-0 in den Sätzen führt? Hat sie Nerven, um es rüberzubringen? Und hat Sabalenka im Moment die Abgekochtheit, die Härte im Spiel, um da dann noch jeweils zurückzukommen?
Fun Fact ja auch, ist so ein bisschen ist Aryna Sabalenka auch die am wenigsten beachtete Nummer 1 in einer Setzliste bei den US Open seit, ich würde mal sagen, Jahren. Wir haben von ihr nicht viel gesehen in diesen 10 Tagen bislang. Sie ist so ein bisschen durchs Turnier geschlichen.
Ja, ist nicht viel passiert. Das Einzige, was so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, falls ich auch gar nicht, wie wir das schon erwähnt haben, ist ja ihr unglaublicher Tiebreak-Rekord. Was sind das jetzt? 18 in Folge? Ja. Irgendwie sowas, so ein bisschen Djokovic-mäßig. Kommt allerdings, glaube ich, auch ein bisschen daher, dass sie im Moment ziemlich schwach retourniert. Das hat man schon in Wimbledon gesehen, als es wirklich drauf ankam. Da ist ihr das beim Return nicht so gelungen. Und das heißt natürlich, dass man dann bei so einem starken Serve auch öfter mal in den Tiebreak muss, dass sie da dann so gut ist. Das ist bemerkenswert, keine Frage. Dass sie da allerdings so häufig hin muss, das ist auf der anderen Seite eben auch bemerkenswert.
Aryna Sabalenka gegen Jessica Pegula ist also das erste Halbfinale, was wir heute Nacht ab 1 Uhr sehen werden. Im zweiten Halbfinale werden sich Naomi Osaka und Amanda Anisimova gegenüberstehen. Dass Naomi Osaka im Halbfinale steht, ist kein Wunder. Immer wenn sie das Viertelfinale eines Grand Slams erreicht, hat sie es am Ende auch gewonnen. Das ist eine bemerkenswerte Bilanz. Ich bin sehr gespannt, ob sie die Bilanz aufrechterhalten kann. Sie hat heute Nacht in der Night Session in einem wirklich, wirklich hochunterhaltsamen Match gegen Karolina Muchova gewonnen mit 6-4 und 7-6. Osaka hat Nervenstärke bewiesen. Osaka hat super gespielt. Muchova hat alles reingebracht, aber Muchova ist auch ganz kleines bisschen wieder von ihrem Körper im Stich gelassen worden. Der Oberschenkel, der ihr schon im Achtelfinale Probleme bereitet hatte gegen Marta Kostyuk, hat hier im Viertelfinale auch wieder Probleme bereitet. Dazu kommen nach wie vor die Handgelenksprobleme, die nicht mehr so gravierend zu sein scheinen wie noch in Wimbledon. Und trotzdem hat sie Naomi Osaka ein tolles Match geliefert und das war wirklich so ein kleines Highlight dieses Wettbewerbs bislang.
Ich glaube, es waren ja am Ende so irgendwas zwischen 6 und 8 Punkten Unterschied. Und auch bei allen Statistiken hat Osaka die Nase leicht vorn, leicht besser beim ersten Aufschlag, leicht besser beim zweiten. Okay, ein paar Winner mehr, aber bei den Unforced Errors war es dann wieder eher zugunsten von Muchova. Und trotzdem, und das fand ich ganz spannend, wir haben die Körper, du hast die körperliche Komponente angesprochen und eine andere, die mir jetzt aber auch erst aufgegangen ist, als ich mir hier nochmal die Statistiken in Ruhe angeguckt habe, was Muchova natürlich fehlt. Also sie ist nah an den Top 5 schon ihrer Karriere dran gewesen, aber was ihr eigentlich fehlt, ist so der eine Gewinnschlag. Einfach eine Vorhand, mit der sie zum Beispiel wie Krejcikova dominieren kann. Krejcikova hat 2 Grand Slams, ist aber eigentlich normalerweise nicht so stabil wie Muchova. Aber wenn die Vorhand läuft, dann läuft die. Und Muchova hat jetzt zum Beispiel nicht die Vorhand, um dann eine Rückhand auszugleichen. Und wo hat sie ihre Winner gemacht? Sie hat sie am Netz gemacht. Da war sie auch super effektiv, indem sie dann es geschafft hat, Osaka hin und her zu manövrieren. Aber sie kann nicht einfach eine Gegnerin vom Court schlagen. Und warum ist das wichtig? Weil wenn sie müde ist, wäre das natürlich der Weg. So muss sie eine Osaka ausmanövrieren und kann sie nicht einfach vom Court schlagen. Und letztes Jahr, als die beiden hier aufeinander getroffen sind, da war sie so fit, dass sie Osaka ausmanövrieren konnte und Osaka eben nicht die Stabilität hatte. Und jetzt ist es so, sie ist ein bisschen müde, der Aufschlag ist nicht so ein Faktor wie gegen andere Spielerinnen. Sie kann es super am Netz machen, aber sie kann jetzt auch nicht einfach die Vorhand rausholen und Osaka abschießen. Und ich glaube, das hätte sie gebraucht, weil Osaka war zu nervenstark, zu stabil, hat den Aufschlag in entscheidenden Momenten gehabt und das ist Muchova abgegangen.
Apropos Sicherheit und die Vorhand zu haben, um Gegnerinnen vom Platz zu schlagen, das hat Naomi Osaka. Und sie spielt mit einer erstaunlichen Stabilität, mit einem erstaunlichen Selbstvertrauen jetzt hier wieder. Das hatte sich schon in Cincinnati angedeutet, dass sie dort gut gespielt hat, vorher schon in Montreal. Dort hat sie ja angefangen, mit Tomasz Wiktorowski zusammenzuarbeiten. Und jetzt hier hat sie auch nach Rückschlägen, zum Beispiel gegen Daria Kasatkina in der dritten Runde, wo sie den zweiten Satz verloren hat, hat sie sich wieder zurückgemeldet und hat hier eine famose Partie abgeliefert. Ihr Aufschlag ist wieder ähnlich wie früher, wie vor ihrer Babypause gewesen. Ihre Vorhand ist super. Sie bewegt sich hervorragend auf dem Platz. Und es ist, ich will es nicht sagen, es ist eine Aura oder so, aber sie hat wieder so ein unerschütterliches Selbstbewusstsein, wo sie auf dem Platz ist und sich nicht aus dem Konzept bringen lässt, auch wenn es enger wird in den Spielständen, dass sie nicht hilflos ins Publikum guckt, beziehungsweise zu ihrem Coach guckt, sondern einfach weitermacht und weiter nach vorne geht und dann ihr Spiel auch weiter durchzieht mit dem Selbstvertrauen. Das finde ich beeindruckend jetzt.
Das Faszinierende ist halt, traut sie dem wirklich? Wir haben es im Finale von Kanada gesehen, da ist es ganz schnell in sich zu bröseln. Ja. Und ich habe das Gefühl, sie wartet selber darauf, dass es passiert. Und vielleicht wird es nie passieren. Vielleicht zieht sie wirklich durch, wie sie in anderen 4-mal, dass sie das Viertelfinale bei einem Grand Slam erreicht hat, dass sie es auch gewinnt. Aber ich kann mir auch vorstellen, irgendeine Art von Herausforderung wird kommen. Also ich halte es für kaum möglich, dass sie jetzt hier 2 Matches locker gewinnt. Irgendwas wird passieren, was sie herausfordert. Und da bin ich dann total gespannt, wie sie damit umgeht.
Ja, da bin ich auch gespannt, wie sie damit umgeht. Sie hat hier allerdings ein wirklich, wirklich richtig gutes Match abgeliefert. Und das war, es war gut anzugucken, das Match. Naomi Osaka steht im Halbfinale. Dort trifft sie nicht auf Iga Świątek, dort trifft sie auf Amanda Anisimova. Und wir müssen 6 Wochen waren es?
7?
7 Wochen?
Irgendwie sowas.
Ja, 7 Wochen müssen wir zurückdenken. Da war das Wimbledon-Finale. Und da hatte Amanda Anisimova die längste Dreiviertelstunde ihres Lebens zu überstehen. Gegen Iga Świątek verlor sie mit 0-6 und 0-6. Dass das heute Nacht oder gestern Abend nicht wieder passieren würde, davon war auszugehen, weil nochmal gewinnt man nicht 6-0, 6-0 gegen eine Spielerin, die zur Weltspitze gehört. Amanda Anisimova hat allerdings gedacht, nee, niemand besiegt mich 2-mal hintereinander so auf diese Art und Weise. Und hat hier heute eine Weltklasse-Partie abgeliefert. 6-4, 6-3 hat sie am Ende gewonnen. Die Power, mit der Anisimova hier gespielt hat, die Selbstverständlichkeit, mit der sie gespielt hat, mit der sie auf dem Platz aufgetreten ist, die war enorm bewundernswert. Und dass sie dieses Match, dieses 0-6-0-6 aus dem Hinterkopf bekommen hat, auch das war beeindruckend. Und ich glaube, dass an meinem Mann Anisimova hier dann auch so ein bisschen der höhere Ballabsprung auf dem Hartplatz entgegenkam. Aber sie hat Iga Świątek von vornherein unter Druck gesetzt und eigentlich nie wirklich eine Chance gegeben, so richtig Hand an dieses Match zu bekommen.
Ja, wir müssen noch mal ganz kurz auf den Start eingehen.
Ja.
Denn da kassiert Anisimova sofort das Break.
Ja, genau.
Und alle haben gedacht, oh, oh. Und dann schafft sie aber das Break relativ locker zurück. Und ich glaube, es war schon entscheidend, weil wie wäre sie damit umgegangen, wenn sie dann zum Beispiel ihre Breakchancen nicht nutzt und dann noch irgendwie wackelt. Und ganz am Ende schlägt sie auch auf, hat schnell einen 40-0. Ich glaube, sie macht einen Doppelfehler und einen Vorhandfehler. Wäre jetzt ihr Verdacht oder wenn es da noch schiefgegangen wäre, hat sie beides geschafft. Also die Nervensituation hat sie überstanden. Ich wäre trotzdem gespannt gewesen, was wäre passiert, wenn direkt am Anfang es wieder schiefgegangen wäre. So muss man sagen, es war eine super Leistung, hast du schon angesprochen, gerade wenn man eben den Kontext mitbedenkt. Und wenn man jetzt ein bisschen in die Einzelheiten guckt, sie hat das geschafft, was in dieser Saison einige gegen Swiatek geschafft haben, nämlich diesen zweiten Aufschlag zu zerlegen. Da hat Swiatek nur 33% hinter gewonnen. Ich habe es nachgeguckt, die viertniedrigste Quote über die letzten 42 Wochen und sie hat viele Matches gespielt. Also da hat Anisimova wirklich ganze Arbeit geleistet, hat ihn sofort angegriffen, hat sofort Druck ausgeübt. Man muss auch sagen, Swiatek hat nicht so schlecht gespielt, wie sie es eben früher in einigen Matches gemacht hat. Sie hat ein hohes Niveau gehalten, aber Anisimova hatte mehr Power. Anisimovas Vorhand hat gehalten, die kann wackeln, aber hier war sie einfach ein sehr guter Schlag, sowohl cross als auch die Linie entlang. Und sie hat das konstant hochgehalten, was bei ihr möglich ist mit den Grundschlägen. Und sie hat gesagt, der wichtigste Sieg ihres Lebens, wenn man den Kontext bedenkt, ist es vermutlich auch die beste Leistung ihres Lebens gewesen. Einfach, weil natürlich so viel auf dem Spiel stand. Und sie hat sich, würde ich sagen, mit dem Sieg jetzt wirklich in der Weltspitze etabliert, hat gezeigt, das war jetzt keine Eintagsfliege in Wimbledon. Alle wussten, sie ist dazu fähig. Alle wussten aber auch, okay, kann sie das in großen Momenten? Kann sie sich gut genug bewegen, um gegen jemand wie Swiatek mitzuhalten? Und Swiatek hat versucht, den Court sehr breit zu machen und Anisimova ans Laufen zu bekommen wie in Wimbledon, aber die hat das richtig gut gemacht und war eine Top-Partie von ihr und Swiatek hat okay gespielt und jetzt in keinster Weise wirklich schwach. Es hat halt einfach nicht gereicht gegen Anisimova.
Anisimova ist jetzt schon auf Platz 5 im Live-Ranking. Sie kann noch auf Platz 4 vorrücken, wenn sie hier das Finale erreicht, würde sie auf Platz 4 vorrücken. Weiter nach vorne geht's nicht, weil Gauff, Swiatek und Sabalenka zu weit enteilt sind.
Die gibt uns hier die Paolini, ne?
Ja, absolut, absolut. Finale in Wimbledon, Halbfinale hier mindestens bei den US Open. Ich würde noch einmal darüber gerne sprechen, weil wir haben zwei Spielerinnen jetzt im Halbfinale mit Osaka und Anisimova, die beide eine Pause gemacht haben zwischendurch. Osaka, weil sie schwanger geworden ist, Anisimova, weil sie sich rausgezogen hat, um auch an ihre mentale Gesundheit zu denken. Und dass die beiden hier so stark wieder zurückkommen, ist nicht selbstverständlich. Wir haben es bei anderen Spielerinnen dann auch schon gesehen, die dann Probleme hatten, zurückzukommen. Wie die beiden jetzt hier zurückgekommen sind, da kann ich nur alle Hüte vorziehen.
Ja, spricht natürlich ein bisschen für die Struktur, die wir mittlerweile haben. A, sind Karrieren länger. Also ich glaube, man kann auch mal rausziehen. B, wird mehr Geld verdient, erlaubt halt auch mal rauszuziehen. Und ich frage mich, ob sich das auch mehr irgendwann trauen, irgendwie Pausen einzulegen. Weil früher musste man natürlich mehr spielen. Es gab vergleichsweise auch viel Geld, aber nicht so viel Geld wie heute. Und Karrieren waren kürzer. Heute sind wir einfach physiologisch in der Lage, das besser aufzufangen. Ich glaube, das sind schon Sachen, die helfen. Und dann natürlich einfach gesamtgesellschaftlich sind wir viel weiter, als wir es vor 20, 30, 40 Jahren gewesen sind. Vielleicht gab es das damals auch so, wurde aber nicht so kommuniziert. Und beide sind ja auch noch jung. Osaka ist Mitte 20, Anisimova kommt 24. Jetzt gerade überhaupt rein in diese Peak-Phase. Also für beide sollten eigentlich noch 3 bis 5 gute Jahre mindestens drin sein.
Osaka gegen Anisimova, was denkst du, wer da gewinnt?
Also schon Osaka. Anisimova mit der Leistung von gestern hätte, glaube ich, eine sehr gute Chance. Aber ich kann mir vorstellen, dass da einen gewissen Spannungsabfall gibt. Ich glaube, es wird ein gutes Match. Kann man eigentlich nicht vorstellen, dass das ein Stinker in irgendeiner Form wird. Aber irgendeine Form von Spannungsabfall müsste es eigentlich bei Anisimova geben. Und ich denke, hier schmeißt Osaka jetzt noch nicht die Nerven. Und von daher, wenn die Quote einigermaßen hoch ist, also wenn ich so eine Geschichte wie gegen Gauff mit 40% drin erleben, dann sollte das eigentlich knapp reichen, weil sie ihr spielerisch von der Grundlinie, glaube ich, doch leicht überlegen ist.
Das mit dem Spannungsabfall ist tatsächlich sehr interessant, weil sie hat auf dieses Viertelfinale hingearbeitet und sie hat sich wahrscheinlich gedacht, nee, ich kann mich nicht nochmal so abschießen lassen wie in Wimbledon und dass dann noch ein ganz bisschen mehr Druck dann draufkommt auf dieses Spiel. Das kann ich mir vorstellen und da bin ich tatsächlich dann auch sehr gespannt. Das wird heute Nacht das zweite Halbfinale sein, hier in New York bei den US Open. Bei den Herren erleben wir zwei Spieler, die wir von vornherein dort erwartet haben im Halbfinale. Einen dritten, den wir mit guter Sicherheit erwartet haben und einen vierten. mit dem wir so nicht gerechnet haben. Felix Auger-Aliassime steht im Halbfinale, nachdem er über 4 Stunden gegen Alex de Minaur kämpfen musste. 4-6, 7-6, 7-5 und 7-6. Und es war kein hübsches Spiel. Es war zwischendurch wirklich zäh. Und beide wussten natürlich um ihre Chance. Für Felix Auger-Aliassime ging es ums 2. Halbfinale, für Alex de Minaur ums 1. Halbfinale in seiner Karriere bei einem Grand Slam. Und Auger-Aliassime hat nach einem etwas schwächeren ersten Satz am Ende dann den sichereren Spieler gegeben. Und vor allen Dingen hat er, was du eben auch gesagt hast, nicht seine Nerven weggeschmissen, sondern hat in beiden Tiebreaks, sowohl im 2. Satz als auch im 4. Satz, enorm nervenstarkes Tennis gespielt und hat mit seiner Vorhand dann den klitzekleinen Unterschied gemacht, weil zwischen de Minaur und Auger-Aliassime waren gestern nicht mehr als 2%.
Nee, das war nicht gut. Das können wir festhalten. Eine Zahl unterstreicht wunderbar, zusammen 22 Doppelfehler.
Ja.
Das ist schon relativ viel. Und es war ein Match, was sehr viel hin und her oszilliert ist, was auch immer in verschiedene Richtungen hätte kippen können. Am Ende waren es 5 Punkte Unterschied. Ich hatte vor allem bei de Minaur das Gefühl, er ist immer wieder auf eine eigentlich schwächere Version von sich selber oder vielleicht eine Basisversion von sich selber zurückgefallen. Also der hat dann auch wirklich nicht mehr angeboten, als von Seite zu laufen und den Ball zurückzubekommen, als es wirklich drauf ankam. Und da haben wir so viel mehr von ihm gesehen in den letzten Jahren, so eine Steigerung gesehen. Er ist stärker beim Aufschlag geworden, er hat mehr mit der Vorhand gemacht, er ist in den Court reingekommen. Er ist spielerisch nicht so begabt wie andere, auch nicht spielerisch so begabt wie Auger-Aliassime, aber er hat Offensive zeigen wollen in den letzten 2-3 Jahren, wo es in die Weltspitze ging. Und hier habe ich das Gefühl gehabt, als wirklich drauf ankam, da war irgendwie so der 18-, 19-, 20-jährige de Minaur. Und das ist ja auch völlig verständlich. Es ist die Chance seines Lebens gewesen, aber es war schon ein bisschen enttäuschend. Und Auger-Aliassime wollte und hat gesehen, der wollte genauso mit der Vorhand dominieren wie in den anderen Matches. Nur hat er da häufig auf der Grundlinie gestanden. Hier hat er 2 Meter hinter der Grundlinie teilweise gestanden, weil er, glaube ich, auch seiner Vorhand nicht so getraut hat. Und er hat es in den großen Momenten geschafft, seinen Surf auszupacken, aber auch er hat klar schwächer gespielt als in den beiden Runden zuvor. Also es war ein ganz schöner Kampf, aber ein ganz schöner Krampf zwischen beiden.
Ja, es war ein ganz schöner Krampf und ich glaube auch, dass da dann wirklich der Druck zu spüren war auf beiden, dass wir gesehen haben, die beiden spielen um ein nicht alltägliches Event für sich und beide haben die Chance gesehen. Beide sagen sich, wenn ich den auf der ATP-Turnier, auf der ATP-Tour im Halbfinale oder Viertelfinale sehe, bei einem 500er oder so, dann weiß ich, ich kann gegen ihn gewinnen. Und ich glaube, so sind sie beide rangegangen. Und Auger-Aliassime hat gegen zum Beispiel Alexander Zverev was zu beweisen gehabt. Er hat gesagt, ich habe hier schon 2-mal gegen ihn gewonnen, ich muss aber links die beste Leistung rausholen. Hat er die beste Leistung rausgeholt? Und hier im Viertelfinale war es einfach nicht das Wollen, das gewinnen wollen, sondern es bloß nicht verlieren wollen.
Ja.
Also es war kein gutes Spiel gestern. Wir müssen da gar nicht groß drum herum reden.
Nein, es war vermutlich von dem Viertelfinals die schwächste Partie. Also außer man sagt jetzt, Spannung war alles. Dann war es natürlich vielleicht sogar die Partie schlechthin aus den Viertelfinals. Aber spielerisch hat es nicht viel geboten. Und wir können, glaube ich, auch schon einen Schritt nach vorne gucken. Es ist unglaublich schwer vorzustellen, wie Auger-Aliassime, es sei denn, er kommt an die absolute Spitzenleistung ran, überhaupt eine Chance im Halbfinale haben will.
Im Halbfinale trifft er auf Jannik Sinner. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie Sinner hier einen Satz verlieren will gegen Auger-Aliassime. So überragend war er gegen Lorenzo Musetti dann auch wieder. 6-1, 6-4, 6-2. Musetti hat zwischendurch einfach nur die Arme hochgeworfen und gesagt, was soll ich hier eigentlich machen? Es gab im 3. Satz, glaube ich, gab es einen Vorhand-Winner von Sinner, wo Musetti einfach nur, wenn Schultern gezuckt hat, die Arme hochgerissen hat und gesagt, was soll ich hier machen? Es war eine Demonstration mal wieder und Sinner, der in der 3. Runde gegen Shapovalov durchaus Mühe hat und 0-3 im 3. Satz zurücklag und danach dann nur noch 3 Spiele verloren hat, aber trotzdem so ein bisschen angreifbar schien, der hat jetzt hier seit dem Bublik-Match hat er wieder alles hochgezogen und sagt jetzt hier, an mir kommt keiner vorbei.
Ja, und das Spannende hier an der Partie ist, dass beide quasi selbe Quote hatten. Ich glaube, einer 62, einer 63%. Wenn wir dann auf die gesamt gewonnenen Punkte hinterm Aufschlag gucken, dann hat Musetti 58 und Sinner 76. Und das ist der Unterschied zwischen den beiden, weil Sinner ist sowohl beim Aufschlag als auch beim Return besser als Musetti. Und zwar klar besser als Musetti. Und spielerisch hat Musetti jetzt, also von der Grundlinie oder generell, wenn der Ball im Spiel ist, nichts im Angebot, um Sinner wirklich in Gefahr zu bringen. Er hat hier in dem Turnier hat anscheinend wirklich die Entscheidung getroffen. Ich bin gespannt, ob er das durchzieht, eher an Sandplatztennis auf den Hartplätzen zu spielen, also relativ weit hinten, Athletik nutzend, aus der Defensive kommt. Und das hätte vielleicht auch schon einen richtig langsamen Sandplatzcourt jetzt gegen Sinner geklappt. Anders aber nicht. Und trotzdem, wer will es ihm verdenken? Also ich hätte jetzt auch an seiner Stelle keinen Bock gehabt, das Risiko einzugehen, hier 1-1-1 runterzugehen, weil ich denke, ich muss super offensiv spielen. Probier es aus der Defensive. Es reicht aber nicht aus der Defensive, weil Sinner dann eben doch auf der Grundlinie steht und halt diese Fähigkeit hat, die Linien entlang zu gehen. Und da hat Musetti zumindest auf dem Platz nichts im Spiel, eben auf einem anderen. Kann ich mir vorstellen, dass die beiden Monte Carlo gegeneinander spielen. Dann wird das aber eine enge Geschichte im dritten Satz. Hier keine Chance.
Nee, und dafür war der Platz dann auch zu schnell. Also das muss ich dann auch sagen, dafür ist der Platz zu schnell und dafür kommt der den Stärken von Jannik Sinner einfach am deutlichsten entgegen. Und da hatte hier heute Lorenzo Musetti überhaupt keine Chance. Wer auch kaum eine Chance hatte, das war Jerzy Lehecka im Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz. 4-6, 2-6, 4-6. Und es war das zweite Spiel im ersten Satz, wo ich dann gedacht habe, eigentlich kann ich abschalten, weil das Ding ist durch. Da hat bei 40-0 hatte Jerzy Lehecka einen relativ hohen Ball zurückgespielt, relativ defensiv, und Carlos Alcaraz musste zurücklaufen, und im Zurücklaufen hat er die Rückhand umlaufen und mit der Vorhand in der Rückhandecke einen Longline Vorhandball die Linie runter gejagt mit 104 Meilen die Stunde als Winner im Zurücklaufen. Und da habe ich gedacht, ja gut, da gibt es jetzt gar nichts zu holen für Lehecka. Lehecka hat brav mitgehalten, brav möchte ich wirklich sagen, war die Leistung von Lehecka. Aber eine Chance hatte er nicht.
Also nach dem Ball hätte wirklich nur noch gefehlt, dass Alcaraz sich den Finger auspustet, wie das Colt früher.
Oder die Muskeln küsst oder so.
Ja. Oder vielleicht so eine geile Sonnenbrille anhat und Kaugummi kaut und drüber zwinkert, weil, hey, er hat keinen einzigen Breakball zugelassen. Ja. Er spielt mit Abstand das beste Grand Slam Turnier zum Halbfinale hin, was wir von ihm gesehen haben. Keinen Satz abgegeben, kaum Aufschlag abgegeben, nie in Gefahr gekommen. Gegen Lehecka hat er dieses Jahr verloren auf Rasen. Aber hier hat er ihn halt einfach so, ja, schuljungenhaft aussehen lassen. Es so klar, also Alcaraz und Sinner sind im Moment so klar besser. Ja. Setzen noch ein kurzes Sternchen rein für Djokovic, können wir gleich noch überreden, aber sind so klar besser als die Tour, und hier hat sich's gezeigt. Und das ist bisher in diesem Turnier richtig, richtig gut, was Alcaraz abliefert. Und Lehecka, ja, da ist nicht mehr drin. Brav, du hast es gesagt, der Aufschlag ist nicht gut genug. Die Grundschläge reichen für fast alle Spieler außerhalb der Top Ten, aber Alcaraz kann halt was Besonderes und das kann Lehecka nicht.
Das, genau. Und Lehecka ist ein, ich glaube, wirklich ein guter Top-20-Spieler. Vielleicht kommt er an die Top 10 ran. Aber er wird das, was Carlos Alcaraz zu leisten imstande ist, wahrscheinlich nicht hinbekommen.
Nein, aber das bekommt im Feld auch im Moment nur einer hin und der andere, wenn er einen Sahnetag erwischt.
Ja, genau. Den Sahnetag, den muss Novak Djokovic erwischen, wenn er ins Finale kommen will. Aber er hat schon angekündigt, ich möchte alles dafür geben. Und ich habe alles dafür vorbereitet, dass ich euch allen hier in die Suppe spucke, die Sinner gegen Alcaraz im Finale sehen wollen. Und er hat eine kleine Kampfansage geliefert. Und er hat diese Kampfansage dann auch im Viertelfinale gegen Taylor Fritz gebracht. 6-3, 7-5, 3-6, 6-4. Es war eine ganz, ganz enge Nummer. Und du hast vorhin schon gesagt, Taylor Fritz wird vielleicht nicht gut schlafen. Er wird nicht gut schlafen, weil er hat hier einige Chancen liegen gelassen. Und es lag nicht nur am falsch umgebundenen Stirnband, was er hatte und was dann den Sponsornamen Spiegel in Spiegelschrift da hatte. Am Ende muss er sich den Vorwurf gefallen lassen, seine Chancen nicht genutzt zu haben. Und dann möchte ich noch sagen, das allerletzte Aufschlagspiel war der absolute Wahnsinn.
Ja, ey, am Ende sind es 4 Punkte Unterschied, genau, zwischen den beiden. Mhm. Und das kommt jetzt ja auch nicht von irgendwo. Und das kommt trotz einer Leistung von Fritz, die eigentlich nicht gut genug war. Und Fritz hatte durchs ganze Match Chancen. 2 von 13 genutzt. Djokovic hat 4 von 9 genutzt. Und Fritz war um einiges dominanter hinter dem ersten Aufschlag. 82% der Punkte geholt, Djokovic nur 72. Aber immer, wenn es drauf ankam, hat Djokovic hier halt alles ausgepackt, was er noch im Angebot hat. Du hast das letzte Spiel angesprochen, auch bei 5-5 im zweiten Satz, als sich Fritz das Break geholt hat, nachdem Djokovic auflegt. Wieder bringt Djokovic eine Topleistung. Und immer, wenn es sein musste, hat Djokovic hier noch einen rausgeholt. Und es ist immer wieder faszinierend, was ihm ja da gelingt, auch in diesem hohen Tennisalter. Und trotzdem würde ich fast sagen, das muss Fritz sich ankreiden, dass er das Match nicht geholt hat.
Ja, also das möchte ich auch sagen. Er hat hinterher dann auch in der Pressekonferenz gesagt, ich hatte so viele Chancen, ich muss dieses Match doch eigentlich gewinnen. Und das ist vielleicht dann auch so ein kleines bisschen, in Anführungsstrichen, die Tragik von Taylor Fritz. Er bringt sich in die Lage, diese Matches zu gewinnen. Er ist in der Lage, diese Matches zu gewinnen, aber er kommt nicht mehr über diese letzte Hürde drüber. Letztes Jahr war er gegen Jannik Sinner im Finale quasi chancenlos, auch wenn diese drei Sätze eher etwas enger waren. Und trotzdem hatte man nie das Gefühl, dass er das Match gewinnen könnte. Und diese Stufe, diese Endgegner zu besiegen auf einem relativ regelmäßigen Niveau, das gelingt nicht allen, das gelingt auch den anderen nicht so richtig. Taylor Fritz hat den Anspruch, das zu machen, und das schafft er nicht.
Ja, ich glaube, er müsste seine Komfortzone verlassen. Und dafür ist er spielerisch nicht gut genug, um das die ganze Zeit zu machen. Also er hätte hier vermutlich ein total physisches Match draus machen müssen, weil Djokovic ist nicht topfit, man sieht's. Und das heißt, er hätte hier ihn in irgendwie so wirklich in 5-Stunden-Schinken verwickeln müssen, wo auch ganz lange Ballwechsel drin sind. Und Fritz mag lange Ballwechsel. Fritz, das haben wir zum Beispiel gegen Zverev gesehen, mag's, wenn die beiden 20 Mal mit der Rückhand hin und her spielen. Aber er ist jetzt nicht drauf gepolt, Ballwechsel extra lang zu machen, wie es mit Djokovic früher in der Lage war zu machen. Und zeitgleich ist sein Angriffsspiel nicht gut genug, um Djokovic einfach vom Platz zu schießen. Und das sind die beiden Möglichkeiten, mit denen Fritz normalerweise Matches gewinnt. Entweder er ist total dominant hinterm Surf oder aber er ist in der Lage, ich sag mal so, diese Bälle zwischen oder diese Schläge zwischen 4 und 10 oder Ballwechsel zwischen 4 und 10 Schlägen für sich zu entscheiden. Da ist er dann einfach besser als fast alle anderen auf der Tour. Und hier hätte er halt eher so die, weiß ich, 12 bis 20 gewinnen müssen. Und das kann er irgendwie anscheinend dauerhaft nicht. Und er ist nicht gut genug, um einfach verschiedenste Taktiken immer rauszuholen, was Djokovic über seine Karriere geschafft hat. Und so, ja, hat er hier zum 11. Mal den Kürzeren gezogen. Spielerisch, mental hat es nicht ganz geklappt, obwohl er ja von der Leistung her eigentlich genauso gut war wie Djokovic.
Zverev hätte daraus einen Grind machen können. Das haben wir schon gesehen.
Wahrscheinlich schon, nur hätte Djokovic vermutlich daraus wieder eine andere Partie gemacht. Also wir müssen ja auch einfach einmal ganz kurz sagen, eine erstaunliche Leistung von Djokovic in dieser Saison, wenn man auch überlegt, wen er in den Viertelfinals besiegt hat. In Australien hat er Alcaraz besiegt, hier hat er Fritz besiegt, in Frankreich hat er Zverev besiegt, okay, Kobolli in Wimbledon, aber diese drei, das sind mit die, also nehmen wir jetzt mal Alcaraz raus, Fritz und Zverev sind die beiden Herausforderer aus dieser Next-Gen, die noch übergeblieben sind, die relevant sind, die in den Top Ten sind. Djokovic spielt nicht mehr regelmäßig Tennis und schafft es doch, die beiden wirklich zu besiegen. Und eigentlich haben es bisher immer noch nur Alcaraz und Sinner geschafft, sich klar von ihm abzusetzen. Und in den Grand Slams ist er immer noch besser als die anderen. Und es ist beides ich will nicht sagen Armutszeugnis, aber zumindest etwas, was zum Nachdenken wirklich anregt für die hinter ihm. Und auf der anderen Seite natürlich super beeindruckend, dass er ernsthaft 4 Halbfinals in einer Saison in dem Alter erreicht.
Ja, das ist es tatsächlich. Novak Djokovic steht im Halbfinale jetzt gegen Carlos Alcaraz. Traust du ihm was zu? Ich traue ihm nichts zu. Also ich traue ihm nichts zu, heißt, ist falsch. Ich traue es ihm nicht zu, gegen Carlos Alcaraz zu gewinnen morgen.
Er hat noch nie gegen ihn auf Hartplätzen verloren. Er hat ihn ja auch in Australien besiegt. Ja. Er hatte aber schon ein bisschen Glück für gebraucht, weil Alcaraz sich hat irritieren lassen von der Verletzung und dann nicht seine Höchstleistung hat bringen können. Ich habe das Gefühl, hier ist er total auf Höchstleistung gepolt und wird wahrscheinlich gegen Djokovic durchziehen. Ich kann mir vorstellen, dass Djokovic wirklich ein paar Sachen im Angebot hat, auch ein paar taktische Sachen im Angebot hat, Sachen auspackt, die Alcaraz irritieren, die er noch nie gesehen hat. die ihn überraschen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Djokovic in der Lage ist, eine mental und spielerisch eine Leistung zu bringen wie in Olympia, wo er ihn einfach mit starken Aufschlägen und schnellen Ballwechseln vor sich hergetrieben hat. Aber ich sehe nicht, wie, wenn das hier nur ansatzweise körperlich wird, er Alcaraz die Stirn bieten will. Alcaraz ist jünger, besser. Ach, vielleicht wird das so eine Viersatzgeschichte, die dann Alcaraz mit 7-5, 7-6 zieht oder so. Sowas kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, es wird nicht so ein Abschuss wie in Wimbledon, wo er von Sinner wirklich auf den Deckel bekommen hat. Aber es ist schwer vorstellbar, dass Alcaraz das Match verliert.
Djokovic gegen Alcaraz morgen um 21 Uhr und dann in der Night Session Jannik Sinner gegen Felix Auger alias Sim. Das sind die beiden Halbfinals, die wir bei den Herren erleben. Schauen wir nochmal gerade auf die Doppelkonkurrenzen. Im Damendoppel gibt es schon das Finale. Katerina Siniakova und Taylor Townsend haben sich durchgesetzt am Ende gegen Elise Mertens und Veronika Kudermetova mit 6:3, 7:6. Siniakova, Townsend hatten auch diese kleine Cinderella-Geschichte von Leila Fernandes und Venus Williams relativ humorlos beendet mit 6:1, 6:2 im Viertelfinale. Und sie treffen jetzt auf Gabi Dabrowski und Erin Routliffe. Die haben gegen die Olympiasiegerin Sara Errani und Jasmine Paolini mit 6:1, 7:6 gewonnen. Einmal gerade noch die Geschichte zu Leila Fernandes, Venus Williams. Das war eine coole Geschichte. Das hat mir richtig großen Spaß gemacht. Das hat ein bisschen Fokus auf das Frauendoppel gebracht. Und am Ende Siniakova Townsend gegen Fernandes Williams im Louis Armstrong Stadium vor vollem Haus. Leider eine Rutsche, aber ansonsten war das ein tolles Turnier der beiden.
Ja, und ich kann mir vorstellen, hätten sie noch einen Tag mehr Erholung gehabt nach dem Match davor, wäre vielleicht was drin gewesen. Man muss sagen, dass Siniakova natürlich wirklich die beste Doppelspielerin der Welt ist und total im Saft steht. Und Townsend hier trotz, also es ist nicht so, dass Townsend jetzt im Doppel schlecht gespielt hätte, aber ich glaube, sie braucht jemand super Stabiles nach der Einzelerfahrung an ihrer Seite, um hier nervlich auch durchzukommen. Und dafür ist Siniakova einfach perfekt. Und daher vermute ich auch fast, wären sie auf ein anderes Doppel getroffen, hätten sie ihre Chancen gehabt. Aber die beiden scheinen mir hier auf einer totalen Mission zu sein, Siniakova und Townsend. Townsend, weil sie nach dem Einzel was beweisen will und Siniakova, weil sie dafür die perfekte Partnerin ist. Und da kann ich mir vorstellen, es hätte gegen andere für das Halbfinale gereicht. Aber so war jetzt wahrscheinlich nichts drin. Und ich gehe auch davon aus, dass Siniakova und Townsend hier das Finale gewinnen.
Ja. Das ist das Frauendoppel bei den Herren, ist das Halbfinale jetzt erst zustande gekommen. Cash und Tracy, die haben sich auch noch gegen Dumbia Rebull durchgesetzt. Sie stehen im Halbfinale etwas überraschend, treffen auf Horacio Sebastians und Marcel Granollers. Die haben sich gegen Robin Haase und Konstantin Franzen durchgesetzt mit in drei Sätzen, 7-5, 3-6, 6-3. Und dann haben wir hier noch ein kleines Überraschungsdoppel mit Yuki Bumbley und Michael Venus. Die waren hier an 14 gesetzt, haben jetzt noch nach Kravitz und Pütz gegen Mektic und Rum gewonnen mit 6-3, 6-7, 6-3. Und die treffen auf Salisbury Skupski. Die haben sich gegen Thomas Machatsch und Marcia Bocel durchgesetzt, 7-6, 6-3. Machatsch und Bocel hatten in der zweiten Runde gegen Arevalo und Pavic gewonnen. Das Herrendoppel ist ja so ein bisschen auseinandergebröselt, aber mit Granollers, Sebastos und Salisbury Skupski haben wir nochmal zwei Veteranendoppel da drin.
Ja, genau. Und wenn die am Ende das Finale erreichen, dann ist es irgendwie auch nicht sonderlich bemerkenswert. Nee. Bemerkenswert wäre es, wenn es wirklich Cash und Tracy, die scheinen ja wirklich direkt von der Uni gekommen zu sein, ne?
Ja.
Wenn die es packen würden. Oder Bumbry, Venus. Ich wollte noch nachgucken, wie alt Bumbry ist. Der ist auch gefühlt mittlerweile 40. Erinnere mich, als der im Einzel auf die Tour gekommen ist. Ne, ist nur 33, sieh einer an.
30. Der ist in den 90ern geboren.
Okay, wirklich sehr vertan. Jetzt wundert es auch nicht, warum ich mich erinnere, als er auf die Tour gekommen ist. Aber schwer vorstellbar, dass Salisbury Skupski hier sich da irgendwie aus der Ruhe bringen lassen von den beiden.
JJ Tracy ist 23 Jahre alt und hat tatsächlich bis 24 dann, 2022 hat er im Doppel die NCAA Championships mit Robert Cash zusammen gewonnen. Die spielen schon tatsächlich seit dem College zusammen und sind jetzt hier im Halbfinale dieses Grand Slams, haben zusammen ein ATP-Turnier gewonnen. Das war nämlich im Juli in Los Cabos, ein 250er, und stehen jetzt hier im Halbfinale. Wir werden in den nächsten Tagen natürlich auch noch über die beiden Doppelkonkurrenzen sprechen. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip in Charge im Tennis Talk. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchte ich auch finanziell unterstützen, könnt ihr das tun. per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Morgen früh wird es die neue Ausgabe geben. Heute Nacht sind die beiden Halbfinals der Damen. Und deswegen morgen früh so gegen 9.30 Uhr im Podcatcher eures Vertrauens alles zu den Halbfinals der Frauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.